Ja, Anfang von diesem Jahr war ich ja mit meiner Mama, bei meinem Bruder und meiner Schwägerin in Israel. Schön, dass Sie heute da sind. Freut mich ganz besonders. Und wenn man das Land Israel noch nicht so gut kennt, dann ist das ja echt ein Erlebnis. Also das ist schon wirklich was Besonderes. Zum Beispiel ist es super, bei so einer Bar Mitzwa-Feier an der Klagemauer in Jerusalem dabei zu sein, wenn man da ist und so ein bisschen zuschaut. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, wie das dann so ausschaut zum Beispiel. Ja, da ist schon richtig was los. Und ja, die Klagemauer selber, die gilt ja auch als Synagoge, deswegen werden ja dort auch so Feiern durchgeführt. Ja, und da gibt es ja auch noch diesen inneren Bereich, mein Bruder und ich, wir waren ja auch dann da drin. Und das ist ja dann nur für Männer zugänglich, ist nochmal so ein Bild. Und das ist so, dass es, dass da wirklich sehr viele Männer einfach drin sind, die Schrift studieren, die das ganz ernst nehmen und lesen, beten, auch so rumliegen und also rumsitzen und fast schon schlafen, aber sie verbringen da ihre Zeit da und voll und ganz mit dem Wort Gottes. Und das ist ja schon was die Juden mit uns gemeinsam haben. Nämlich glauben sie daran, dass die Schrift wirklich unfehlbar ist, dass sie wirklich das Wort Gottes ist. Und sie nehmen das auch sehr ernst. Und nach einer Zeit dort kann man sich schon fragen, warum glauben die Juden eigentlich nicht an Jesus? Ich meine, sie haben alle Fakten. Sicherlich beschäftigen sie sich nicht so sehr damit, sie lesen mehr so auch so eigene Schriften. Aber heute wäre doch eigentlich alles so frei zugänglich. Und auch so die historische Person Jesus ist ihnen ja jetzt auch nicht unbekannt. Also das ist ja schon was sie eigentlich kennen könnten. Und deswegen die Frage, warum glauben sie nicht an Jesus? Aber auch überhaupt, warum glauben Menschen, die alle Fakten haben, eigentlich nicht an Jesus? Die Frage ist, also die Antwort auf diese Frage ist immer das Gleiche. Ziemlich immer die gleiche Antwort. Im Wesentlichen ein einziger Grund. Also wenn jemand Jesus ablehnt, finden wir ziemlich immer den gleichen Grund. Und das wollen wir jetzt uns anschauen, was dieser Grund ist. Und dazu schlagen wir Lukas Kapitel 4 auf. Und das ist schon eine ziemlich schöne Stelle in der Bibel. Ja, Jesus beginnt ja da zu lehren in der Synagoge. Und das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Das haben die Männer, also viele Männer damals schon so gemacht. Aber er redet mit seiner Vollmacht zu den Leuten. Das ist wirklich, ja, das ist hier ja, schockiert. Jesus war ja vorher 40 Tage in der Wüste, vom Teufel versucht worden. Und ja, das ist der Anfang von seinem Wirken auch. Also in der Wüste könnte man wie so eine Abschlussprüfung sehen, die er quasi gemeistert hat. Und ja, jetzt, das haben wir letzte Woche gehört. Und jetzt wollen wir den heutigen Abschnitt lesen. In Lukas 4, die Verse 14 bis 30. Aber ich lese jetzt mal den ersten Abschnitt vor. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Also er war vorher, nachdem er aus der Wüste kam, schon in anderen Teilen von Israel unterwegs. Das lesen wir in anderen Evangelien. Lukas überspringt das jetzt hier etwas. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen die Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ja, die Juden haben sicher vorher schon viele Predigten über den Messias gehört. Sie haben ja auf ihn gewartet. Und es waren bestimmt viele Sabbate über Jahrhunderte vergangen, wo sie immer wieder so messianische Predigten gehört haben. Und sie haben sich quasi vorbereitet darauf, dass der Messias wiederkommt. Und jetzt ist er da, der Messias ist selbst vor ihnen, ist der Prediger. Ja, jetzt schauen wir, was passiert ist. Und Jesus hatte ja schon einen ziemlichen Ruf damals. Also, ich habe ja schon gesagt, er ist schon ein bisschen rumgekommen. Das Gerücht hat sich schon verbreitet über ihn, dass er Wunder gewirkt hat. Ja, und deswegen waren die Menschen bestimmt schon noch gespannt, ihn zu hören. Jetzt kommt da einer, der kann so viel. Und jetzt kommt er zurück an den Ort, wo er aufgewachsen ist, wo er schon als Kind immer in die Synagoge gegangen ist. Da waren bestimmt seine ganze Bekanntschaft, seine Nachbarn, Halbbrüder, wenn man so will, Halbschwestern, Cousins, Onkels, Tanten, entfernte Verwandte. Also quasi alle, die er so von, die ihn von Jugend auf so immer wieder gesehen haben oder die ihn auch gut kannten. Aber jetzt war alles anders heute, weil er macht ihnen jetzt klar, er ist der Messias und er wird alle Prophezeiungen erfüllen. Er ist der Retter der Welt. Ja, und bis jetzt war alles sehr positiv. So, wenn man so durchgeschaut hat in dem Lukas-Evangelium, die ersten Kapitel sind echt gut gelaufen. Also alles sehr, sehr positiv. Also wir haben schon gelesen, Vers 15, wurde von allen gepriesen und irgendwie haben alle gut von ihm geredet. Er hat Also man hat schon auch von dem gehört, was er so getan hat und auch so das Zeugnis von ihm, also wie man sagt, war positiv. Da gab es ja die Engel auf dem Feld am Anfang, was die den Hirten erschienen sind. Dann gab es Zacharias und Elisabeth, Josef und Maria und auch Johannes der Täufer hat ja schon so viel Positives von ihm gesagt. Eine kleine Sache gab es da, die so ein bisschen negativ sein könnte, das waren die Worte von Simeon in Lukas 2. Ja, da sagt Simeon, also wer es gut aufschlagen will, Lukas 2, Vers 34, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Also das war das Einzige, was bis jetzt so ein bisschen negativ sein hätte können. Er wird gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Und auch seiner Mutter soll ein Schwert durch die Seele dringen. Aber jetzt geht's los. Jetzt scheint es ein bisschen in so eine Richtung loszugehen. In Lukas 4, Abvers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tu es doch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Ziemlich erschreckend, oder? Was ist jetzt da passiert eigentlich? Wie konnte es auf einmal so weit kommen? Was ist da falsch gelaufen? Man muss die Stelle fast nochmal lesen. Was hat jetzt eigentlich Falsches gesagt? Warum sind die jetzt auf einmal so wütend geworden? Also, machen wir jetzt nicht. Jesus hat angefangen, aus Jesaja 61 vorzulesen. Und er sagt ja, dass sich dieses Wort heute vor ihren Ohren erfüllt. Er ist der Messias. Und damit die Erfüllung von allen messianischen Prophezeiungen. Und jetzt beginnt das angenehme Jahr des Herrn. Also, das ist das Zeitalter der Rettung und der Gnade. Der Tag des Heils ist da, sagt er. Die Schrift hat sich erfüllt und der Retter steht direkt vor ihnen. Und die Rettung kommt zu den Blinden und zu den Gefangenen und zu den Verzweifelten und zu den Zerschlagenen. Aber was ist jetzt der genaue Inhalt von seiner Predigt? Er sagt, Rettung ist da, sie ist für jeden da, der seine geistliche Armut erkennt und bekennt. Ja, und für jeden einfach, der bekennt, dass er geistlich im Dunkeln tappt, der zugibt, dass er wirklich am Ende ist, dass er nichts von sich aus auf die Reihe bekommt. Wirklich ein bemerkenswerter Sabbat war das wahrscheinlich in dieser Synagoge. Und dann ist es doch so tragisch ausgegangen. Und das ist schon interessant, oder? Weil am Anfang sind ja auch da die Worte noch so gut angekommen bei den Leuten. Lukas 4, Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie an ihn glaubten, aber sie glaubten, dass sie einfach so eine gute Meinung von ihm hatten, so wie man von Leuten gute Meinungen hat, ja. Ja, und wenn er jetzt spricht und das Wort auslegt, dann hat er eben so eine Vollmacht, die man schwer erklären kann. Die Leute wunderten sich richtig darüber. Aber auch inhaltlich. Also, warum hört er in Vers 19 dann einfach auf vorzulesen? Mitten im Satz? Also, er liest ja gerade Jesaja 61, ab Vers 2, da heißt es, also in Jesaja, er wurde gesandt, Jesaja 61, Vers 2, er wurde gesandt, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden. Den Tag der Rache. Warum lässt er den Tag der Rache Gottes einfach weg? Das haben sich bestimmt einige gefragt. Sie haben die Stelle gut gekannt. Sehr gut sogar. Bestimmt haben es viele auswendig gekannt. Und ja, sie haben jetzt eben auf einen Messias gewartet. Und auf einen Messias, der im Volk Rettung bringen wird. Aber besonders auch auf einen Messias, der sie von der Besatzungsmacht der Römer befreit. Ja, sie haben die Römer wirklich gehasst. Also das hat sie bestimmt dann auch gehört, das hat sie bestimmt sehr gestört, dass jetzt er kommt und jetzt lässt er die Rache einfach weg. Aber Jesus hatte ganz andere Absichten. Er wollte jetzt gar nichts gegen die Besatzungsmacht oder gegen den König Herodes oder so unternehmen, sondern jetzt war die Zeit der Gnade da. Die Rache kommt nach dem Tag der Gnade. Ja, jedenfalls waren die Menschen in der Synagoge ziemlich fasziniert von seinen Worten. Also große Redner haben ja schon oft so geschafft, die Prediger so mitzunehmen und zu faszinieren. Aber hier war der größte Redner aller Zeiten, der größte Prediger, der je gelebt hat, wenn man so will. Und das war was die Menschen noch nie gehört haben. So. Und sie waren wirklich überwältigt von dem, was Jesus so gesagt hat. Und wie reagieren sie darauf? Moment mal, ist das nicht der Sohn von Josef hier? Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jetzt der hier mit so einer Vollmacht redet? Und dann, das ist doch Jesus, den kennen wir doch von klein auf. Ja, sie haben scheinbar ganz vergessen, dass kurz vorher bei seiner Taufe Gott selbst aus dem Himmel gesprochen hat und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ja, aber jetzt sind wir erst bei der Art und Weise, wie er geredet hat. Der Inhalt hat sie noch viel mehr fertig gemacht. Sie haben ganz genau verstanden, was er gesagt hat und auch, was er gemeint hat. Und sie haben das alles völlig klar präsentiert bekommen. Klarer geht es eigentlich überhaupt nicht. Und was war die Botschaft? Rettung ist da. Für die Armen, für die Gefangenen, für die Blinden und für die Unterdrückten. Und nur für die. Und wenn sie die Rettung wollen, dann müssen sie sich eingestehen, dass sie das sind, dass sie arm sind, dass sie geistlich blind sind, dass sie geistlich am Ende sind. Aber das würden sie doch nie tun. Ich meine, soll das ein Witz sein? Sie sind doch gerecht, sie sind doch Kinder Abrahams. Sie glauben an den wahren und lebendigen Gott, sie gehen in die Synagoge, sie geben den Zehnten von allem, was sie haben, sie fasten, sie sind Gottes Volk. Sie waren wie diese Pharisäer aus Lukas 18, der so sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen und nicht wie die Räuber, ungerechte Ehebrecher oder wie dieser Zöllner, der da hinten steht. Jedenfalls sind sie nicht diese Armen, die Gefangenen. Das muss jemand anders sein. Das sind die Heiden. Ja, und jetzt kommen sie dann in so eine Selbstverteidigungsrolle. Wir sind nicht das Problem. Aber das, was der hier sagt, das kann ja irgendwie so nicht stimmen. Und überhaupt, woher wissen wir überhaupt, dass er der Messias ist? Und Jesus liest ihre Gedanken. Und das ist ja kein Problem für ihn. Ja. Kann das einfach. Und dann sagt er in Vers 23, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Also sehen wir, was sie jetzt machen. Jesus wusste, was los war. So, er sagt, ich weiß genau, was ihr denkt. Ihr denkt, wir wollen jetzt einen Beweis, dass du der Messias bist. Wir haben keinen Beweis. Du brauchst uns gar nichts zu erzählen, dass du hier der Arzt bist, der kommt, solange wir noch nicht so von dir gesehen haben. Also das wollen sie. Ihnen wird gerade die Errettung angeboten, die Gnade, gute Nachricht. Aber sie wollen nicht zugeben, dass sie die Armen sind, die Gefangenen. Das wäre undenkbar, undenkbar. So ein Geständnis würden ihnen doch nie über die Lippen kommen. Stell euch das mal vor. Sie sind selbstgerecht und religiös. Aber Jesus kannte ihr Herz. Er wusste das. Aber wisst ihr was? Es ist doch nie eine Frage von Wundern. Also ich meine, Wunder beweisen nie irgendwas. Wenn jetzt Jesus da ein Wunder getan hätte, hätte das bewiesen, dass er Sünder vom ewigen Tod zum ewigen Leben retten kann? Also wenn er jetzt ein Wunder tun kann, beweist das dann auch, dass er die Menschen von der Dunkelheit ins Licht führen kann? Beweist er, dass er ihnen ewiges Leben geben kann? Das beweist gar nichts. Ja, stellt euch mal, also denkt mal an die Leute, die, von denen ihr gehört habt, dass sie so Wunderheilungen oder so vollbringen. Oder vielleicht, wir müssen gar nicht so weit schauen, in die ägyptischen Magier im Mosebuch am Anfang oder auch im Neuen Testament gibt es ja Simon, den Magier. Oder was auch immer, das Orakel von Delphi. Oder gibt es ja heute noch manchmal so Wunderheiler, die da irgendwo auftreten und Menschen heilen. Ja, stellt euch vor, dass sie alle sich hinstellen in eine Reihe und alle ihre Sache machen, ihr Wunder tun. Beweist das irgendwas? Beweist es, dass Jesus Menschen von der Hölle retten kann? Okay, aber das war ja noch gar nicht ihr eigentliches Problem von diesen Leuten. Sie haben ja gar nicht gezweifelt, dass Jesus Wunder tun kann. Sie wollten doch nur, dass Jesus das Gleiche bei ihnen tun soll, was er doch vorher in Kapernaum getan hat. Das Gerücht hat sich doch rumgesprochen. Jedenfalls gab es ja da so Augenzeugen, denen sie vertraut haben. Das hieß es ja, das Gerücht hat sich rumgesprochen. Ja. Also sie kannten zum Beispiel die Geschichte, was er im Nachbarort Kana getan hat. Also man kann davon ausgehen, dass sich solche Dinge zum Beispiel auf ihren Pilgerungen rumgesprochen haben, wenn sie alle gemeinschaftlich zu den Festen nach Jerusalem gereist sind und dann, ja, Leute aus dem Nachbarort gehen im Wesentlichen denselben Weg. Da gab es sicher einigen Tratsch. Und die Geschichten hat auch keiner hinterfragt. Das waren auch Leute, die sie kannten und denen sie vertraut haben. Ja, aber das ist auch eine Sache, die sowieso auffällt. Die Juden und auch ihre Führer, die haben ja eigentlich nie angezweifelt, dass Jesus Wunder tut. Ja, wie zum Beispiel in Johannes 11, da sagt der Hohepriester, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Also er hat es jetzt nicht angezweifelt. Also das war keine Kopfsache, was sie hier gemacht haben, keine ehrliche Frage nach dem Motto, schau mal, wir würden sehr gern an dich glauben, aber wir sind uns nicht sicher. Bitte beweise uns doch, dass du der Messias bist. Wir würden dann wirklich gerne an dich glauben. So nach dem Motto, vielleicht könntest du mal abheben und hier ein bisschen durch die Luft fliegen und dann noch, weiß ich nicht, irgendwas zaubern und dann kommst du wieder her und dann glauben wir an dich. Das beweist gar nichts. Sie wussten auch, dass Jesus Wunder tut. Das sagen sie ja auch. Was auch immer du drüben in Kapernaum getan hast, tu es auch hier. Also es war keine ehrliche Frage nach einem Beweis. Seine Botschaft war ihnen einfach unbequem. Die war nämlich, wenn ihr Rettung wollt, dann müsst ihr einsehen, dass ihr die geistlich Armen seid. Die Gefangenen. Ihr müsst einfach erkennen und einsehen, was der wahre Zustand von eurem Herzen ist. Aber das hat ihnen nicht gepasst. Sie waren sehr stolz und selbstgerecht und skeptisch. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, ich weiß genau, was ihr denkt. Arzt, heile dich selbst. Also das war so ein, ja, so ein Sprichwort oder so eine Redewendung damals. Ja, das ist schon so, wenn man zu einem Arzt geht, dann möchte man schon auch wissen, dass er sich mit Medizin auskennt. Ich meine, gut, heutzutage gibt es dafür ein Diplom. Man wird ja noch nicht zu irgendjemandem gehen, um sich da behandeln lassen. Aber sie sagen, wenn du sagst, dass du der Messias bist, dann wollen wir schon Beweise sehen jetzt. Und vielleicht gab es auch dort schon so eine Dorfrivalität. Also wenn du das jetzt da drüben gemacht hast, in dem anderen Dorf, dann bitte hier bei uns auch. Und letzten Endes heißt es ja auch, es ist nicht unsere Schuld, wenn wir nicht an dich glauben können. Du hast es doch in der Hand. Wenn wir nicht an dich glauben, dann hast du vielleicht nicht genug getan, damit es uns schön bewiesen wird. Und so ist es ja auch heute ein bisschen. Wenn jetzt jemand als großer Heiler oder so auftritt und Wunder tut oder falsche Wunder, bringt das irgendjemanden zum Glauben an Jesus? Das funktioniert nicht mit Wundern. Hier hat es nicht funktioniert. Wunder beweisen nichts. Wunder stärken den Glauben von denen, die sowieso schon glauben. Aber für alle anderen bringen sie nichts. Sie wollen die Rettung einfach nicht zu diesen Konditionen, nämlich, dass sie die Schwachen sind. Ja, die Unterdrückten. Er gibt ihnen zu verstehen, wenn ihr wollt, dass ich die Wunder tue, die ich dort getan habe, dann macht ihr das aber nicht, weil ihr wirklich echte Beweise sehen wollt, sondern das ist eure Form der Selbstgerechtigkeit. Und jetzt sagt er in Vers 24, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Ja, das stimmt, oder? Kein Prophet ist anerkannt in seiner Vaterstadt. Das ist heute auch noch ein bisschen so, wenn ihr so Experten oder so kennt zu einem bestimmten Fachgebiet, die sind ja auch nie aus der Gegend. Die sind oft von weit her, oft aus dem Ausland. Es gibt einen extra Bonus. Und irgendwie ist das auch die menschliche Natur. So, man traut dann jemandem irgendwie mehr. Der kommt extra den weiten Weg her, um mit seiner Kompetenz hier einfach zu brillieren. Aber jetzt kommt die brillante Überleitung von Jesus. Wo wir schon bei Propheten waren, die nicht in ihrer Heimat anerkannt waren, lasst uns nochmal in Vers 25 schauen. Ein Prophet, der nicht in seiner Heimat anerkannt war, das ist Elia. Und in Vers 27 Elisa, also zwei Propheten, die Jesus hier zitiert. Und beide waren absolut nicht willkommen in ihrer Heimat. Sie wurden gehasst und abgelehnt. Übrigens, manche Ausleger sagen auch, dass das jetzt, oder man kann davon ausgehen, dass das jetzt nicht seine komplette Predigt war, sondern dass Lukas sie auch ein bisschen zusammenfasst, weil im Wesentlichen sind es schon die Aussagen, die Wesentlichen. Ja, Lukas 4, Vers 25, da sagt er, in Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Also Elia tritt zu einer Zeit auf in Israel, wo die Menschen sehr gottlos waren, sehr, so schlimm wie nie zuvor. Die Menschen haben den Götzen Baal angebetet. Die tun, ja, was Gott nicht gefällt. Und der Herr straft das Land mit einer großen Dürre und einer riesigen Hungersnot. Und Elia wird zu einer Witwe nur geschickt, also nicht zum Volk Israel, sondern zu einer Witwe nach Zarpat. Ich habe euch mal eine kleine Karte mitgebracht. Hier gibt es auch einen Laserpointer. Ist ein bisschen verrutscht, ist da, zwischen Tyros und Sidon, den berühmten Handelsstädten. Ja, und Israel, die Grenze geht, naja, ungefähr so bis dahin. Also es war auf jeden Fall schon tiefstes Feindesland. Genau, apropos Nazareth ist hier, Kana, Magdala, genau. Ich mach das mal wieder weg, lenk bloß ab. Ja, auf jeden Fall wird jetzt Elia zu dieser Witwe nach Zarpat geschickt. Und die Witwen, das waren ja die Untersten in der Gesellschaft. Wenn jetzt so eine Hungersnot kam, sie konnten sich nicht ernähren, sie konnten hatten kein Einkommen mehr, keine Sicherung, irgendwas. Sie waren einfach auf Almosen, auf Betteln angewiesen. Und diese Witwe hat jetzt gar nichts mehr. Nichts mehr zu essen, außer eine Handvoll Mehl. Sie bereitet sich schon vor, sie macht sich jetzt dann auch was zu essen und dann wird sie sterben, weil sie verhungert dann. Und zu dieser Witwe, eine heidnische Witwe, kommt Elia und bittet sie um was zu essen. Das ist schon Wahnsinn, oder? Was, geht jetzt dahin, weiß genau, die hat gar nichts und sagt, ja, könntest du mir bitte jetzt noch was zu essen machen? Und wie hätten die Menschen in der Synagoge jetzt auf so eine Frage reagiert? Das kann ich euch ganz genau sagen. Nein, nie im Leben. Also überhaupt, wo sollen wir überhaupt wissen, dass du ein Mann Gottes bist? Oder kann ich dir überhaupt vertrauen? Und nimmst du mir jetzt noch das Letzte, was ich jetzt habe? Und überhaupt könntest du hier in die Luft springen und mal um den Baum fliegen, und dass ich sehe, dass du wirklich ein Mann Gottes bist und vielleicht noch ein paar Heilungen. Und überhaupt vielleicht kannst du deine Zaubertricks auch woanders aufführen, weil das ist jetzt hier gar nicht so nötig. Und genau, gib mir doch einfach irgendwas, wo ich dran glauben kann. Aber was hätte das jetzt bewiesen? Was hätte jetzt das dieser Witwe geholfen, wenn Jesus das sogar gemacht hätte? Das hätte gar nichts bewiesen. Sie wusste genau, der einzige Weg herauszufinden, ob Gott sie jetzt versorgen wird durch den Propheten, war, indem sie einfach das Wenige, was sie hat, nimmt und diesem Mann gibt, wenn sie ihm vertraut. Das hat sie ganz alleine herausgefunden. Ja, sie war nicht in der Synagoge in Nazareth, und das war vielleicht auch besser so. Also sie hat wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt das nehme, was ich habe, und diesem Mann gebe, und er ist der Mann Gottes, dann werde ich leben. Und wenn es nicht der Mann Gottes ist, dann sterbe ich einen halben Tag früher. Also sterben tue ich so oder so. Was habe ich schon zu verlieren? Ja, schlau. Schlau gedacht? Ja, ihr wisst, wie es ausgeht. Sie hat es dann so gemacht, wie Elia das gesagt hat. Sie hat den Fladen eben zubereitet und Elia hat es gegessen. Und das Nächste, was passiert ist, dass ihre Vorräte nicht mehr leer werden. Das ist ein Wunder, was Gott ja gemacht hat. Liebe Leute, ich will euch sagen, das ist der Grund, warum Menschen, die alle Tatsachen kennen und Jesus dann trotzdem nicht in ihr Leben aufnehmen. Weil sie sich nicht als Menschen sehen, die irgendjemanden brauchen oder irgendetwas brauchen. Sie sind nicht die Armen, nicht die Blinden, die Gefangenen, die Unterdrückten. Seht ihr, das ist immer das gleiche Problem. Diese Witwe, die wusste, dass sie nichts hat. Sie konnte nur noch sagen, nimm, mach was oder auch nicht. Und wisst ihr was, die Juden in der Synagoge, die mochten diese Geschichte nicht. Überhaupt nicht. Als Jesus damit anfängt, werden sie echt wütend. Was fängt er jetzt mit dieser furchtbaren Geschichte an? Gott, der Vater, der Waisen, der Anwalt, der Witwen, gibt es so einen Psalm. Es war eine Hungersnot und die Menschen sind gestorben und Gott hat sich überhaupt nicht um die Witwen und Waisen gekümmert. Wir können diese Geschichte nicht ausstehen. Aber Jesus war noch gar nicht fertig. Jetzt kommt Jesus in Vers 27 zu einem anderen großen Propheten in Israel, nämlich Elisa. In Vers 27 heißt es, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Also Elisa war ja der Nachfolger von Elia. Sollte man nicht durcheinander bringen. Und zu der Zeit von Elisa gab es jetzt viele Aussätzige in Israel. Also Aussatz ist so ein, man kann das als Überbegriff verstehen, über viele Krankheiten, Hautkrankheiten oder andere Krankheiten, die Leute nach dem Gesetz unrein gemacht haben. Also ja. Jedenfalls hat dieser Aussatz so einen Menschen völlig abgeschnitten von der Gesellschaft, von der Familie, von allem, was er sonst so machen konnte. Und zur Zeit von Elisa gab es viele solche Leute. Ja, und das war jetzt in der Zeit, Elisa haben die Leute genauso wenig gemocht wie sein Vorgänger Elia vorher. Sie haben immer noch Baal angebetet, sie haben dem lebendigen Gott den Rücken gekehrt. Und jetzt liest Jesus hier vor, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Und wann haben sie diese Geschichte gehasst? Das ist doch furchtbar. Aber was war das jetzt mit diesem Naaman? Also er war ein Soldat. Und was für einer? Er war ein Kommandant über die Region Aram, also Syrien. Und er kommandierte Truppen, die die immer wieder in Israel eingefallen sind, das Land geplündert haben. Sicherlich haben sie auch mal Leute verschleppt. Und so war jetzt in den Augen von den Juden dieser Naaman noch viel schlimmer wie ein Heide. Er war ein Feind und auch noch ein Aussätziger. Also sie haben sie in jeder Hinsicht verachtet. Wie man sich es nur vorstellen könnte, verachtet. Und jetzt gab es in seiner Familie so ein Mädchen, vielleicht eine Haushaltshilfe, vielleicht haben sie vorher verschleppt. Jedenfalls kannte sie den Herrn. Und sie wusste auch von dem Aussatz von Naaman. Und jetzt sagt sie, du musst den Mann Gottes finden, also Elisa, den Propheten finden. Der kann dich heilen. Ja, und was passiert? Er glaubt dir. Und er glaubt, dass Gott auch die Macht hat, ihn zu heilen. Also zieht er los und möchte Elisa finden. Also, er war ein Feind, ein Ausgestoßener, ein Geächteter. Und dann findet er Elisa und er sagt, der Gott Israels will dich heilen. Alles, was du tun musst, ist, geh hin zu diesem Fluss. Ich habe euch mal so einen Fluss mitgebracht. Mal schauen. Sowas zum Beispiel. Und er sagt, tauch dich darin unter, 7-mal. Also, was er sagt, ist das. Siehst du diese dreckige Brühe da? Geh darüber und tauch dich da drin 7-mal unter. Und wie reagiert Naaman da drauf? Na, er regt sich total drüber auf. Das geht doch gar nicht. Also ich meine, er ist ein Mann von Ehre und Ansehen, also in seinem Land zumindest, in Syrien. Und er wird sich doch nicht herablassen, in so eine schlammige Brühe freiwillig reinzusteigen. Der sagt sogar, wir haben zu Hause saubere Flüsse. Da gehe ich doch nicht rein. Und dann findet er sich schon langsam mit der Situation ab und geht wieder weg. Und dann sagt so einer von seinen Gefolgsleuten, von seiner Sklaven zu ihm, was meinst du? Ist nicht besser ein dreckiger Fluss und dafür ein sauberer Naaman? Und dann fängt er an, so über die Sache nachzudenken. Und dann merkt er, er merkt dann auch, wie verzweifelt er eigentlich ist. Was kann er denn noch machen? Ich meine, ist dieser Elisa, dem das gesagt hat, wirklich ein Mann Gottes? Wie wird er das herausfinden? Ist der Gott von Israel wirklich Gott? Was soll ich jetzt machen? Und überhaupt, was habe ich zu verlieren? Und wenn ich mache, was er sagt, dann werde ich es wissen, ob es stimmt, ob er der Mann Gottes ist. Also geht er hin, in den dreckigen Fluss, taucht 7-mal unter und was passiert? Sauber, rein. Oh Mann, du sitzt in dieser Synagoge und sagst dir, das läuft überhaupt nicht gut. Also wir sind also nichts besser wie eine heidnische Witwe oder wie so ein syrischer Aussätziger. Das ist doch inakzeptabel. Also, wo kommen wir denn da hin? Und dann heißt hier bei uns in Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie das hörten. Ja, wenn man die Bibel so liest, hat man schon den Eindruck, dass das Stolz so eine Eigenschaft von dem Menschen ist, die Gott besonders hasst. Also schlimmer als so Stolz ist eigentlich nur noch geistlicher Stolz vielleicht. So, wenn es so Leute gibt, die meinen, sie sind so super, geistlich. Wisst ihr, der Herr sagt, ich bin gekommen, um euch zu retten, da bin ich. Aber ich bin nur gekommen, um die Armen zu retten, die Gefangenen, die Blinden und die Unterdrückten. Die will ich retten. Und nur die. Und da kommt es überhaupt nicht darauf an, ob du eine heidnische Witwe bist oder ein syrischer Aussätziger. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer du bist, solange du mit deiner Bankrotterklärung zu ihm kommst und sagst, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Also der Herr kann uns retten, wenn wir mit unserer Verzweiflung zu ihm kommen. Wenn wir sagen, Herr, ich habe keine Wahl. Das ist das, was ich habe. Nimm's und schau, was du damit machen kannst. Ja, alles, was die Juden in der Synagoge damals denken konnten, war, wir sind geringer wie die Heiden, weniger wert. Sie wollten eigentlich, dass diese Geschichten am liebsten gar nicht mehr gelesen werden. Altes Zeug. Ja, und jetzt ärgern sie sich, dass Jesus hier felsenfest behauptet, dass sie am Ende nicht, gerettet werden, wenn sie sich nicht eingestehen, dass sie nichts besser sind wie so ein syrischer Aussätziger oder wie eine heidnische Witwe. Das ist schon undenkbar, was Jesus hier macht. Ja, stell dir mal vor, du gehst an die Klagemauer, triffst hier so einen super strenggläubigen Juden, such dir einen aus, und du sagst ihm, du bist nichts besser wie ein syrischer Heide oder wie eine Witwe oder ja, so ein syrischer Heide, der auch noch aussätzig ist. Erst wenn du dich erniedrigst, dann kannst du gerettet werden. Das ist doch undenkbar, oder? Das würdest du zu einem Juden sagen, der sein ganzes Leben in die Synagoge geht, der ernsthaft glaubt, aber er ist einfach so verstrickt in seiner Selbstgerechtigkeit. Und ich meine, letzten Endes ist das ja auch nur ein System von Werksgerechtigkeit. Ich tue einfach genug und irgendwann wird Gott dann sagen, ja, passt, hast genug getan. Aber das ist nicht das, was passiert. Sie stehen auf und lesen Vers 29. Sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand eines Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Also die Menschen in der Synagoge treten jetzt wie in so einen Lynchmob auf. Es fehlen eigentlich nur noch so Fackeln und Missgabeln. Und sie packen ihn und zerren ihn und bringen ihn da zu diesem Rand von dem Berg an so eine Klippe, um ihn da runterzuwerfen. Also das ist ja eigentlich genau das, was das Gesetz des Mose vorschreibt, wenn man einen falschen Propheten hat, dass er dann getötet werden soll. Aber sie sind so verwurzelt in ihrer Selbstgerechtigkeit, so können einfach sich nicht eingestehen, dass sie einfach Sünde haben in ihrem Leben. So dass sie, wenn der Messias dann kommt, dass sie dann einfach versuchen, ihn umzubringen, weil er sie in dieser Selbstgerechtigkeit anklagt. Ja, es gibt heute in Nazareth vielleicht mehrere Stellen, wenn man da hinfährt, wo das gewesen sein könnte. Eine Stelle schaut so aus vielleicht. Das ist jetzt von oben fotografiert aus unserem Urlaub. Man sieht jetzt leider nicht, wie steil diese Klippe ist auf diesem Bild. Vielleicht auf diesem kann man so ein bisschen erahnen, dass da, ja, sehr steile Klippe. Und hier nochmal eins. Wenn man da so runterschaut, von da oben, wo sie, vielleicht war es die Stelle, vielleicht nicht. Wir werden es nicht wissen. Jetzt steht man da oben und schaut so runter in die Ebene. Das, was man da sieht, ist die sogenannte Jezreel-Ebene, wo da, ja, in der Offenbarung die letzte Schlacht sein soll, Armageddon. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht mit Spekulationen aufhalten. Aber es könnte ja sein, dass Jesus ja mit dieser Gegend auch noch nicht fertig ist, so in dem Sinne. Ja, lassen wir das. Es gibt einen Grund, warum die Menschen, die alle Tatsachen über Jesus wissen, nicht glauben. Sie kennen alle Fakten. Sie glauben nicht, dass sie Hilfe brauchen. Sie glauben nicht, dass sie die geistlich Armen sind, dass sie die Blinden, die Unterdrückten sind. Seht ihr das? Gott bietet solchen Menschen, die sich mit ihrer gottlosen Situation zufrieden geben, die sagen, ich bin gerecht, passt alles, solchen Leuten bietet Gott nichts an. Gericht höchstens. Ja, sie wollen ihn dort umbringen. Aber es war noch nicht an der Zeit. Wenn wir weiterlesen, dann wird die Unruhe, die jetzt da irgendwie aufkam, sofort still. Lukas 4, Vers 30. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Also wir wissen nicht genau, wie er das gemacht hat. Ein Wunder. Er ist einfach durch sie hindurchgegangen. Er war einfach weg. Sie wollten ja ein Wunder, aber das war wohl jetzt zu spät. Also sie hätten einfach bitten können, ihn zu retten. Dann hätten sie es auch gemerkt, dass er der Messias ist. Sie hätten einfach ihre Sünden bekennen können. Aber sie haben sich dagegen entschieden. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich schon entschieden?